um den Tag der Schokolade. Wir kennen ja alle den Sarotti-Mor. Pardon, nicht mehr den Sarotti-Mor, sondern inzwischen heißt das Ganze hier Sarotti-Magier. Was hat sich geändert in der Welt der Schokolade? Ich habe jetzt Friedel Hütz-Adams am Apparat und heute kann er was sagen zum Tag der Schokolade. Hallo Friedel Hütz-Adams.
Ja, guten Tag.
Heute Schokoladentag. Haben Sie heute Morgen schon Schokolade gegessen?
Nee, bisher noch nicht.
Warum nicht?
Ach, es gehört bei mir nicht so zum Frühstück, vielleicht nachher als Nachtisch nach dem Mittagessen.
Tag der Schokolade, warum haben wir heute den Tag der Schokolade?
Naja, Schokolade ist einerseits eine sehr beliebte Süßigkeit und andererseits aber auch ja mittlerweile in Deutschland so ein bisschen so ein Kulturgut. Also vom Weihnachtsmann über den Osterhasen, ja, bis hin dazu, dass man als Dankeschön eine Tafel Schokolade auf der Merci steht, verschenkt.
Jetzt wollen wir aber uns nicht darüber unterhalten, wie man Schokolade einsetzen kann, dass Schokolade lecker ist, natürlich und so weiter und so fort, sondern da gibt es natürlich auch einige Kritikpunkte an eben dieser Schokolade. Können Sie nochmal loslegen?
Schokolade wächst in bestimmten tropischen Gebieten. Also Schokolade ist sehr empfindlich, was das Klima angeht, und von daher kommen nur Regionen in den Tropen in Frage. Und von der in Deutschland gegessenen Schokolade stammen so rund 90% aus Westafrika, hauptsächlich aus der Elfenbeinküste, Ghana, ein bisschen noch Nigeria und Kamerun. Und hier arbeiten Millionen Kleinbauern, die auf kleinen Plantagen Kakao anbauen, Kakaobäume pflanzen. Und dort sind die Einkommen der Bauern aus diesem Kakaohandel zum großen Teil sehr, sehr gering. Also viele der Kakaobauern sind arm. Und für Skandale hat ja auch immer mal wieder Berichte über Kinderarbeit in diesen Kakaoplantagen gesorgt. Die Bauern müssen einfach während der Ernten auf die billigsten Arbeitskräfte zurückgreifen. Und das sind leider zum Teil ihre Kinder. Aber die Ursache des Ganzen, auch der Kinderarbeit, ist das geringe Einkommen, was also am Anfang dieser Kette steht, was von dem, was bei uns mal als unbeschwerte Süßigkeit endet.
Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, die ungleiche Verteilung der Einkommen und diesmal weltweit betrachtet.
Ja, also die, wenn man so im Fachjargon sagt man ja, man sich die Wertschöpfungskette betrachtet. Und ich habe dann hier in Deutschland eine Tafel Schokolade in der Hand, dann sind da nur wenige Prozent, also je nachdem 4, 5, vielleicht 6% des Preises, den ich dafür bezahle, der geht tatsächlich an den Kakaobauern. Und der Rest geht halt für andere Bestandteile, für den Zwischenhandel, für Verarbeitungsstufen drauf. Aber beim Bauern kommt halt sehr, sehr wenig an.
Jetzt könnte man natürlich Schokolade einfach mal als Beispiel nehmen, wie man da unter Umständen etwas ändern könnte. Was haben Sie denn da herausgefunden, beziehungsweise wo würden Sie denn bei Änderungen ansetzen?
Naja, der erste zentrale Punkt bei Änderungen ist, dass ich wieder dahin kommen muss, dass ich die Schokolade vom Bauern, der die Bohne erntet, bis zu meiner Tafel Schokolade, die ich im Laden kaufe, nachverfolgbar mache. Weil nur so kann ich die hier Schokolade herstellenden und verkaufenden Unternehmen auch für das verantwortlich machen, was in den Produktionsländern passiert. Um das aber sicherzustellen, ist ein Ansatz dessen, was so im fairen Handel läuft. Es gibt ja mittlerweile auch in vielen Läden fair gehandelte Schokolade, aber es gibt auch andere Zertifizierer, die tatsächlich diesen Weg wieder rückverfolgbar machen. Weil ich habe das Problem gehabt bei meinen Recherchen, dass viele der großen Schokoladenkonzerne sagen, dass sie die Situation zwar schlimm finden, dass sie aber eigentlich nichts dafür können, weil sie die Bohnen ja nur von einem Zwischenhändler kaufen und der Zwischenhändler von einem Zwischenhändler und so, dass sie gar nicht wissen, von welchem Bauern das stammt und da ja auch leider nichts tun können. Und damit stehlen sie sich ja aus der Verantwortung. Sie profitieren von dieser ganzen Produktionskette und sagen, wir verkaufen zwar gerne hier Schokolade zu einem guten Preis, aber wie der Preis für den Kakao war, das interessiert uns nicht. Und das müssen wir wieder aufheben, indem wir übersichtliche, transparente Marktstrukturen aufbauen.
Gibt es schon irgendwelche Beispiele von Firmen, die eben auf solche übersichtlichen Marktstrukturen zurückgreifen? Also bekannte Firmen, meine ich einfach mal.
Also es gibt neben dem, was an wirklich mit dem klassischen fairen Handel vertriebenen Schokolade, die ja mittlerweile auch in vielen Supermärkten zu kaufen ist, gibt es zwei Unternehmen, die gesagt haben, dass sie ihre Kette transparent machen wollen. Das eine ist Mars, was ein wichtiger Schritt wäre, weil Mars über 10% der weltweiten Kakaoernte verarbeitet. Mars hat angekündigt, bis 2020 nur noch nachweislich nachhaltig produzierten Kakao zu verarbeiten. Ein ähnlicher Schritt ist vor einigen Wochen der Discounter Lidl gegangen für ihre Eigenmarken, also für das, was sie unter dem eigenen Namen mittlerweile auch in einer eigenen Schokoladenfabrik herstellen. Das finde ich insofern bemerkenswert. Man muss natürlich erst noch mal schauen, ob die das wirklich bis 2020 umsetzen. Aber wenn das selbst bei so Alltags- und Billigprodukten wie einer Lidl-Schokolade möglich ist, dann muss sich der Rest der Branche, die zum Teil wesentlich teurere Produkte verkaufen, schon fragen lassen, warum die es nicht hinkriegen.
Da wollte ich auch gerade nachhaken, inwiefern kann man denen trauen? Ich meine, Lidl ist ja nicht unbedingt das, was man als in allen Bereichen als koscher bezeichnen würde. Lidl ist ausgesprochen günstig, sprich billig, aber jetzt versuchen sich solche Marken eben auch ein gewisses Sozialmäntelchen umzuhängen. Ist es nur ein Mäntelchen, dass man sich umhängt, oder geht das schon ein bisschen tiefer? Ich meine, dazu kann man ja wenig sagen bis jetzt, oder?
Naja, den Schritt, um so einen Schritt glaubhaft zu machen, muss für mich eine Kontrolle von einer externen Stelle da sein. Also wenn beispielsweise mit ihrem Fair Globe-Siegel Lidl ja auch Produkte vertreibt, die aus dem fairen Handel stammen, dann birgt das Fair Handelssiegel dafür, dass das auch tatsächlich kontrolliert wird, ob die Bedingungen stimmen. Bei dem, was sie an weiteren Eigenmarken verkaufen wollen, und da machen sie was Ähnliches wie auch Mars, und da lassen sie diese Produktionsstrukturen halt garantieren, untersuchen von der Rainforest Alliance und von UTZ Certified. Das sind zwei Siegel, die hier in Deutschland noch nicht so bekannt sind. Aber es ist bei beiden immerhin so der erste Schritt, dass ich mich nicht nur auf das Wort von Lidl verlassen kann, sondern auch auf die Nachkontrollen durch diese Zertifizierer. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Glaubwürdige Schritte sind für mich erst dann möglich, wenn jemand, eine glaubwürdige Organisation, das auch garantiert.
Sie sind von Südwind Institut, und das Südwind, das fordert ja auch diese berühmt-berüchtigten runden Tische. Das heißt, irgendwann sind die runden Tische losgerollt und inzwischen walzen sie alles nieder. Sprich, jeder fordert irgendwie einen runden Tisch. Gibt es da irgendwie was Besonderes bei Ihrem runden Tisch, den Sie fordern, da von Produzenten bzw. von Vertreibern von Schokolade?
Naja, das Problem ist, wenn ich mit einem Kakaohändler spreche und frage den, warum er nicht mehr zertifizierten, nachweislich nachhaltigen Kakao vertreibt, dann sagt der Kakaoverarbeiter will es nicht. Der Kakaoverarbeiter sagt mir, ich würde ja gerne mehr verarbeiten, aber der Schokoladenhersteller will es nicht. Der Schokoladenhersteller, der sagt mir, ich würde ja gerne was ändern, aber der Einzelhandel ist nicht bereit, mehr zu zahlen. Und der Einzelhandel sagt, ich würde ja gerne was ändern, aber der Kunde will nicht. So, und das ist so dieses Schwarze-Peter-Spiel, was wir von Südwind auch schon im April mal auf einer Tagung durchbrochen haben, weil wir da es geschafft haben, auf einer Tagung die gesamte Kette an den Tisch zu holen. Und dann muss der Einzelhandel bitte sagen, ob er bereit ist, im Einkauf für Schokolade auch 1 oder 2 Cent, um mehr geht's da gar nicht, mehr zu zahlen, wenn über zertifizierte Ketten es möglich ist, nachzuweisen, dass das dann tatsächlich auch den Bauern zugute kommt. Die ganze Kette muss damit spielen. Es kann nicht sein, dass Einzelhändler hingehen und sagen, wir hätten zwar gerne zertifizierten Kakao, aber wir zahlen den Herstellern nicht mehr. Und es kann auch nicht sein, dass Hersteller hingehen und öffentlich sagen, der Einzelhandel will ja nicht. Und im Grunde genommen steht der Einzelhandel vor dem Problem, dass er nichts beliefert bekommt mit einer Zertifizierung. Also dieses Schwarze-Peter-Spiel in der Branche, das muss dringend beendet werden. Und zudem müssen wir so weit kommen, dass nicht jedes Unternehmen sein eigenes Siegel demnächst draufbappt, weil das ist auch so eine Entwicklung, die sich im Moment abzeichnet. Nestle macht das, Lindt macht das, Lidl macht das und so weiter. Und dann stehen Sie als Verbraucher demnächst vor dem Regal und haben 10 verschiedene Kakaosorten mit 10 verschiedenen Siegeln und müssen sich dann fragen, welchem kann ich trauen? Da müssen Standards her, auch Standards her, die den Bauern eine Sicherheit garantieren. Denn letztendlich bei einer Zertifizierung muss jemand für die Kontrollen zahlen. Und das sind bei vielen Systemen die Bauern.
Das heißt, da tut sich bei den Siegeln ein riesengroßes Fragezeichen auf. Was bei mir auch ein Fragezeichen ausgelöst hat, war diese Lieferkette. Eine Kette ist ja bekannterweise immer so stark wie ihr schwächstes Glied. Welches Glied wäre denn in dieser Lieferkette das schwächste Glied, und zwar im Hinblick auf Betrug und Lug und so weiter. Wo müsste man da besonders ansetzen? Wer wäre Ihrer Meinung nach besonders anfällig, jetzt hier ein ganz klein bisschen diesen tollen Plan zu unterlaufen?
Naja, das Erste ist, dass wenn ich schon etwas zertifiziere, dass ich die Standards, nach denen ich zertifiziere, auch so gestalten muss, dass die Bauern da was von haben. Wenn ich beispielsweise ein Siegel habe, wo nur draufsteht, garantiert keine Kinderarbeit, ja, aber der Bauer nicht mehr für seinen Kakao erhält, dann wird der Bauer seine Kinder wahrscheinlich nicht mehr auf der eigenen Kakaoplantage arbeiten lassen, das darf er ja nicht mehr, sondern nebenan auf der Ananasplantage, weil irgendwie muss die Familie überleben. Also Siegel müssen transparent sein und müssen umfassend sein und nicht nur an einem Punkt ansetzen. Wenn ich das Ganze gegen Risiken absichern will, dann kriege ich das bis zu einem gewissen Maße hin. Das gibt es ja bei den fair gehandelten Produkten halt auch. Ich brauche halt Kooperativen und Bauern, mit denen ich kooperiere, wo tatsächlich auch Kontrollen stattfinden. Der Bauer wird sich aber umso eher an die Vorgaben halten, umso mehr er damit auch einen Nutzen sieht. Er muss einfach mehr Geld verdienen. Ansonsten ganz ausschließen, dass irgendwie so Schmu passiert, werden sie nie können. Aber ich stelle dann immer die Gegenfrage, es gibt auch bei TÜV-Plaketten für Autos immer mal wieder Autos, die eine Panne haben, obwohl sie gestern durch den TÜV gegangen sind. Aber trotzdem käme niemand auf die Idee, ein Auto ohne eine TÜV-Plakette zu kaufen. Und da müssen wir bei Kakao hin. Schwächen wird es immer geben, aber das Ziel muss sein, die Situation der Bauern zu verbessern. Und da ist die Zertifizierung ein wichtiges Werkzeug.
Sie haben den deutschen TÜV erwähnt. Das sind ja jetzt hier deutsche Ideen bzw. deutsche Zertifizierungsgeschichten. Gibt es denn da schon Beispiele im Ausland, die auch funktioniert haben? Oder wie funktionieren die, wenn es solche gäbe?
Naja, das faire Handelssystem mit dem Fair-Handels-Logo, das ist ein internationales System und es gibt ja beispielsweise in Ghana große Kooperativen, die eng mit dem fairen Handel zusammenarbeiten, wo es auch erhebliche Verbesserungen gegeben hat. Und diese Siegel Rainforest Alliance und UTZ Certified, die sind auch international erarbeitet worden, auch mit betroffenen Bauern. Also das sind keinesfalls deutsche Insellösungen. Es ist eher so, dass in anderen Ländern, vor allen Dingen in der Schweiz oder noch viel mehr in England, schon viel mehr zertifizierte Schokolade verkauft wird als in Deutschland. Wir hinken da weit hinterher. In den Niederlanden hat sogar ein runder Tisch beschlossen, dass bis 2015 die Hälfte aller in Niederlanden konsumierten Kakao nachhaltig sein muss und 2020 80%. Also da gehen andere Länder eher voran und nur hier in Deutschland hat man hauptsächlich eine Debatte, die lautet billig, billig, billig. Und das kann es nicht sein in einem der reichsten Industrienationen der Welt.
Das kann es nicht sein, zumindest wenn wir weiterhin ehrliche, süße Schokolade essen wollen. Das war Friedel Hütz-Adams von Südwind. Kann man da irgendwie noch ein bisschen was nachlesen, wenn man was nachlesen möchte?
Also wir haben mehrere Studien und auch die Dokumentation von dieser Tagung bei uns auf der Homepage unter www.südwind-institut.de. Südwind dann mit UE geschrieben. Südwind-institut.de. Und da finden Sie viele Informationen noch.
Dann sage ich mal, Friedel Hütz-Adams, danke für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch.